Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns um den neuen Superchip von Nvidia und die geldpolitische Wende in Japan. Wir haben Dienstag, den 19. März und ich bin Anis Mitschijewitsch.
I hope you realize this is not a concert. You have arrived at a developers conference. There will be a lot of science described, algorithms, computer architecture, mathematics.
Leute, ihr seid hier nicht auf einem Konzert, sondern auf einer Entwicklerkonferenz. Da geht's um Wissenschaft, Algorithmen und Mathematik. Jensen Huang, der Chef des US-Chip-Entwicklers Nvidia, wollte zu Beginn seiner zweistündigen Keynote erstmal Erwartungsmanagement betreiben. Denn wenn schon Analysten der Bank of America Nvidias jährliche Entwicklerkonferenz GTC als KI-Woodstock bezeichnen, dann ist der Hinweis wohl berechtigt. Unwahrscheinlich, dass irgendjemand gegangen ist, denn kaum ein anderes Unternehmen profitiert gerade so stark vom Hype um die künstliche Intelligenz wie Nvidia. Die Aktie hat innerhalb eines Jahres um mehr als 240% zugelegt und der Chip-Entwickler ist inzwischen hinter Microsoft und Apple das drittwertvollste Unternehmen der Welt. Und dann wurde auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz auch noch das neue Spitzenprodukt vorgestellt. Der Blackwell-Chip soll die neuesten KI-Modelle antreiben und deutlich weniger Strom verbrauchen. Unser Chip-Reporter Joachim Hofer erklärt uns im zweiten Teil der heutigen Folge, was Nvidias Superchip so alles kann und inwieweit er das künftige Wachstum des Unternehmens sichern kann. Außerdem sprechen wir gleich nach dem Marktbericht noch über folgendes Thema.
次に今日の決定内容について具体的に申し上げますと、金融市場調節方針について、政策金利を無担保コールレート、オーバーナイトものとした上で、それを0から 0.1% 程度で推移するよう促すことを決定しました。
Ja, das war der Chef der japanischen Zentralbank Kazuo Ueda, der hier gerade eine historische Entscheidung verkündet. Denn erstmals seit 17 Jahren steigen die Zinsen in Japan wieder. Nach Jahren der Deflationsbekämpfung vollzieht die Bank of Japan damit eine geldpolitische Wende. Wie die Finanzmärkte darauf reagieren und warum erste Ökonomen schon vor einer gefährlichen Inflationsspirale warnen, das erklärt uns Martin Kölling, unser Korrespondent in Tokio. Aber jetzt gibt's wie immer erstmal das Marktupdate. Und dazu schalten wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Ingo Narrat. Hallo Ingo.
Hallo Anis. Hallo nach Düsseldorf.
Ja, hallo nach Frankfurt. Der DAX versucht sich auch heute wieder an der 18.000er Marke, ist bislang aber gescheitert. Er liegt ungefähr gerade bei 17.940 Punkten, also praktisch unverändert im Vergleich zum Vortag. Was hat denn heute den Index bewegt oder nicht bewegt, müsste man sagen?
Ja, eher nicht bewegt. Was wird aus der Konjunktur? Fragezeichen. Das fragen wir uns alle. Und das fragt auch das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung einmal im Monat Finanzanalysten. Und plötzlich sind die Erwartungen fast rosarot, wie die neue Umfrage zeigt. Die Lage selber ist natürlich nicht so dolle, wie wir wissen. Eine Bank kommentierte das Ergebnis der Umfrage dann der Jahreszeit gemäß. Frühlingserwachen hieß es da. Die Umfragedaten kamen um 11 Uhr.
Das klingt sehr blumig.
Ja, deswegen halte ich es auch für wert, hier an dieser Stelle mal zu erwähnen, weil Finanzdeutsch ist ja kein belletristisches Blumendeutsch normalerweise. Ne? Die Umfragedaten, die kamen um 11 Uhr. Ganz kurz schienen sich die Aktienkurse auch den Frühlingsgefühlen hingeben zu wollen, stiegen leicht, aber schon um 11.30 Uhr war Schluss mit lustig. Bei 17.997,25 Punkten zu 18.000 reichte es nicht mehr. Knapp nicht mehr. Die Kurse fielen wieder. Das war dann eben wieder eher Winterkühle statt Frühlingswärme.
Gab es denn bei Einzelwerten Sonnenschein?
Ja, die Sonne schien wieder auf den DAX-Tagesgewinner. Hannover Rück setzten sich mit 4% in eine sonnige Szene. Gab's was Neues vom Rückversicherer? Nein. Die hatten schon am Montag Geschäftszahlen veröffentlicht. Aber der Gewinnsprung mit der Aussicht auf mehr plus höhere Dividende, das macht dann gleich 2 Tage Feuer unterm Kurs, ne? Rote Laterne dagegen bei Siemens, -7%. Der Finanzvorstand machte den Spielverderber für die Aktionäre, sagte auf einer Konferenz, mit der digitalen Beratungssparte, da läuft es nicht so gut. Dann läuft es eben auch nicht so gut beim Kurs, zumindest am Dienstag. Es gab am Dienstag aber auch aktuelle Geschäftszahlen vom Dienstag. Die kamen von kleineren Firmen. Einmal Fraport, der Flughafenbetreiber. Da reagierten die Anleger maximal unbegeistert auf die Geschäftsziele. Kurs -5%, war natürlich Tagesverlierer im MDAX, der auch wenn man nicht irgendeine Personalgruppe im Flugbetrieb die Arbeit schwänzt, dann macht's der Kurs, sprich, dann streikt der. Was haben wir noch? Amadeus Fire, wer den Namen noch nicht gehört hat, ein Personaldienstleister, wie es im Branchensprech heißt. Von dem kamen gute Zahlen, höhere Dividende obendrauf und der Kurs folgte, hüpfte um 9%, klar. Führt dann im S-DAX, ist ja noch kleiner, S-DAX, die Gewinnerliste an. Machen wir mal ganz kurz das Geschichtsbuch auf, weil es sich hier lohnt. Vor 20 Jahren gab es nämlich die Amadeus-Aktie für 4 Euro. Heute kostet sie 120. Ja, kein Sprechfehler.
Das klingt auf jeden Fall beeindruckend. Ja, und vielleicht noch ein Wort zum Mittwoch. Was steht denn morgen alles an?
Das Wort zum Mittwoch kann man hier gut intonieren. Das Wort zum Mittwoch kommt nicht aus der Kirche, sondern von der amerikanischen Notenbank. Die höchste Instanz, zumindest in der Finanzwelt. Darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Aber die wichtige Botschaft kommt für uns hier in Deutschland zum Abendessen um 19 Uhr. Die Notenbank wird bekannt geben, ob sie den Leitzins verändert. Sie wird ihn nicht senken, glauben eigentlich alle, die sich damit beschäftigen. Die Wirtschaft ist robust. Auf der anderen Seite des Wassers, ja, fast beängstigend krisenresistent, hätten wir hier in Deutschland auch gerne. Aber Zinsen runter ist nur aufgeschoben, glauben viele. Dann geht's eben im Juni los. Das ist jedenfalls die Konsensdenke.
Mhm. Ja, zumindest haben wir hier nicht eine so hohe Verschuldung wie in den USA. Ob uns das was bringt, ist natürlich eine andere Frage. Wir machen jetzt auch direkt chronologisch weiter und werfen noch einen kleinen Blick auf die Börsenrückkehr von Douglas, also Europas größter Parfümeriekette, über die wir gestern auch schon ausführlich bei Today gesprochen haben. Aber heute endet die Zeichnungsfrist für Douglas-Aktien. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, es gibt einiges zu sagen, was ihr gestern nicht besprochen habt oder besprechen konntet. Bis zum Dienstag konnten die Anleger Aktien ordern. 34,6 Millionen Stück, die wahrscheinlich 26 Euro kosten werden. Es gab viel mehr Nachfrage, als Aktien zur Verfügung standen. Das wissen wir. Wer ist Douglas? Ja, Europas größte Parfümeriekette. Im Vertrieb ist auch, habe ich mich gerade daran erinnert, nach langer Zeit, der ikonische Duft Chanel 5, wie ich es gerne nenne, offiziell Chanel Nummer 5, wurde von der Modeschöpferin Coco Chanel schon 1921 auf den Markt gebracht. Das kann man nachhaltigen Erfolg und Absatz nennen. Wird es auch ein Erfolg an der Börse? Das ist natürlich die Frage, die uns interessiert. Wir werden es ab Donnerstag mitverfolgen. Ja, überteuert ist die Aktie erst einmal nicht, kommt am unteren Ende.
Genau, die Spanne ging ja bis 30 Euro, ja, ne? Ja, ja, also 26 eher das untere Ende sozusagen.
Deswegen wahrscheinlich nicht überteuert. Und wer sich als Aktienkäufer etwas stärker auf diese Duftwelt einlassen will, ohne selber zu riechen, der kann ja mal damit anfangen, sich an, nicht 1921, das wird wahrscheinlich für viele nicht reichen, aber 1952 zu erinnern. Da tat die damals berühmte Schauspielerin Marilyn Monroe einen Spruch, der den Absatz ankurbelte. Und sie war vielleicht eine der ersten Influencerinnen, ohne dass man den Begriff zu der Zeit kannte. Also für die jüngeren Podcast-Hörer, die jetzt fragen, wer ist denn das? bitte googeln, ja.
Du meinst die, die nur Jeremy Fragrance kennen oder ähnliches?
Sowas in der Art, ne? Auch die zeitgenössischen Vertreter der Schauspielkünste. Ja, Marilyn Monroe sagte, und jetzt komme ich zu dem Spruch, zum Schlafen trage ich nur ein paar Tropfen Channel 5. Mhm. Und was anschließend in den Parfümerien los war, das kann sich jeder ausmalen.
Ja, absolut. Ingo, dann gucken wir mal, ob wir, wenn wir jetzt gleich aus dem Büro kommen, ein paar Knospen riechen können, das Frühlingserwachen spüren können. Und dir danke ich recht herzlich für das Marktupdate.
Ja, danke nach Düsseldorf. Danke, Anis.
Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Und jetzt sprechen wir über die geldpolitische Zeitenwende in Japan. Dazu schalten wir nach Tokio zu unserem Korrespondenten Martin Kölling. Hallo Martin.
Ja, hallo. Wie geht's?
Ganz gut. Ich hoffe dir auch.
Ach ja. War ein spannender Tag heute.
Ja, absolut. Viel zu tun. Und der Grund ist ja folgender. Der geldpolitische Ausschuss der Bank of Japan hat den Leitzins von minus 0,1% auf eine Spanne von 0 bis 0,1% erhöht. Das klingt erstmal nicht besonders spektakulär. Warum ist die Nachricht trotzdem wichtig?
Ja, erstens deshalb, weil es die erste Zinserhöhung in Japan seit 2007 ist. Zweitens beendet die Notenbank damit ihre ultra lockere Geldpolitik, die sie 2016 eingeführt hat. Die bestand damals aus einem Minuszins, also minus 0,1 Zinsen für kurzfristige Anleihen. Zweitens hat sie etwas getan, was eigentlich bisher kaum eine Notenbank sich jemals vorgenommen hatte. Sie hat auch die Renditenkurve kontrolliert. Das bedeutet, dass sie nicht nur den Leitzins festgesetzt hat, sondern auch den Zins für 10-jährige Staatsanleihen. Den wollte sie in einer Handelsbandbreite um 0% halten für lange Zeit. So, das war eine sehr drastische geldpolitische Neuerung. Diese Renditenkurvenkontrolle wurde heute auch gekippt. Genauso wurde auch der Kauf von börsengehandelten Fonds, den ETFs, gestoppt. Die hatte die Bank von Japan damals auch eingeführt, um eben noch mehr Geld in die Wirtschaft zu drücken.
Ja, das ist ja jetzt eine ganze Reihe von Maßnahmen. Was bedeuten die denn ganz konkret?
Also konkret bedeutet das, dass die Bank von Japan jetzt wieder die Geldpolitik über den Leitzins steuern kann. Das ist also die Rückkehr zu einer eher traditionellen Geldpolitik. Außerdem muss sie nicht mehr so viele japanische Staatsanleihen kaufen, weil sie ja die Kontrolle der Renditenkurve abgeschafft hat. Die war zum Schluss immer mehr zum Problem geworden, denn wie wir alle wissen, haben die anderen Notenbanken im Kampf gegen die Inflation in den letzten Jahren ja ihre Zinsen teilweise deutlich erhöht. Die Bank von Japan musste daher immer mehr japanische Staatsanleihen kaufen, um ihre Renditenkurvenkontrolle zu verteidigen. Und das wurde echt zu einer Belastung, weil ja inzwischen schon über 50% der japanischen Staatsschulden im Besitz der Notenbank sind. Und bei einer Staatsverschuldung von rund 250% des Bruttoinlandsprodukts ist das ein kaum haltbarer Wert, ne?
Ja, und über diese Sondersituation in Japan hatten wir auch das ein oder andere Mal hier bei Handelsblatt Today gesprochen. Mich würde jetzt interessieren, ganz aktuell, wie reagieren die Finanzmärkte auf diesen historischen Schritt?
Sehr positiv. Man sollte ja denken, höhere Zinsen bedeutet schwächeres Wachstum, fallende Aktienkurse. Aber der Nikkei 225 Index hat ja erst kürzlich sein Allzeithoch pulverisiert. Auch heute stiegen die Aktien wieder, nachdem sie schon gestern deutlich wieder gestiegen waren. Er liegt jetzt bei knapp über 40.000 Punkten, der Nikkei. Der Yen bleibt weiterhin schwach, aber ohne abzustürzen. Das heißt also, er ist stabil schwach. Auch die Anleihen sind stabil, denn die Märkte haben diesen Schritt auch schon lange erwartet. Ja, fast schon erbeten. Die Zinswende war daher eingepreist. Daran hatte natürlich auch die Notenbank unter dem Notenbankchef Kazuo Ueda einen starken Anteil. Denn sie hat indirekt, aber sehr deutlich kommuniziert, dass eine Wende bevorsteht. Also ich war nicht ganz überrascht, wie deutlich schon die Wirtschaftszeitung Nikkei am Wochenende die Zinswende als quasi Fakt angekündigt hat. Und heute Morgen berichtete sie im Prinzip schon das Ergebnis, bevor die Notenbank das Ergebnis veröffentlicht hatte. Also die Märkte hatten Zeit, sich mit dem Gedanken anzufreunden.
Mhm. Ja, das war ja auch eine wirklich sehr lange Phase der Deflation und es klingt eigentlich schon ein bisschen verrückt, aber Jasper Kroll, einer der Top-Ökonomen in Japan, der warnt jetzt schon vor einer potenziell gefährlichen Inflationsspirale. Wie begründet er seine Warnung?
Ja, ein Grund für seine Warnung ist die plötzliche Bereitschaft der Gewerkschaften, höhere Löhne zu fordern. Das war bislang nicht der Fall. Und dazu kommt eben auch die Bereitschaft der Unternehmen, tatsächlich mehr Geld zu bezahlen und gleichzeitig auch die höheren Kosten in Form von höheren Preisen an die Kunden weiterzugeben. Das ist eine Neuerung in Japan, die es bisher nicht gegeben hat. Wegen der Deflation halt. Die Unternehmen haben halt versucht, steigende Kosten vor allen Dingen durch Kostensenkungen in anderen Bereichen aufzufangen. Ein weiterer Grund ist, dass der Arbeitskräftemangel inzwischen so hoch geworden ist, dass einige der Unternehmen sogar den Mitarbeitern mehr Geld zahlen, als die Gewerkschaften gefordert haben. Und das deutet eben darauf hin, dass wirklich die Unternehmen inzwischen den Arbeitskräftemangel in Japan immer deutlicher spüren und übersteigende Löhne dann eben versuchen, um das rare Gut Arbeitskraft zu werben. Und das ist der eine Punkt. Und gleichzeitig, die Regierung möchte auch, dass auch Kleinunternehmen ermöglicht wird, die Preise an ihre Kunden weiterzugeben, also höhere Löhne an ihre Kunden weiterzugeben. Das war bisher nicht der Fall. Also die Kleinunternehmen haben bisher die Gehälter kaum erhöht, weil sie sich nicht trauen, mehr Geld für ihre Produkte und Dienstleistungen zu verlangen.
Also das heißt, das konkrete Risiko einer möglichen Lohnpreisspirale steht im Raum. Das heißt, Japan könnte aus einer Deflationsphase in eine Inflationsphase kommen. Soweit sind wir noch nicht. Das wird sich noch zeigen. Was ich noch ganz spannend in dem Zusammenhang fand, ich hatte gehört, dass jetzt eine ganze Generation von japanischen Bankern erst wieder für den Umgang mit Zinsen geschult werden muss. Die sind das ja eigentlich gar nicht gewohnt. Ähnlich wie junge Menschen in Deutschland sich erstmal dran gewöhnen mussten, dass Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist nach 16 Jahren. Ist das tatsächlich ein Problem oder eher eine lustige Randnotiz?
Also die Banker, wenn es die Banker alleine wären, könnte man das als lustige Randnotiz abtun, aber es ist tatsächlich ein Problem. Denn es sind ja nicht nur die Banker, die umlernen müssen. Man darf nicht vergessen, Japan hat seit 25 Jahren faktisch eine Nullzinspolitik gehabt. Das bedeutet, dass jetzt im oberen Firmenmanagement, also nehmen wir mal an, bei den Mit-50ern, viele gar keine Zeit mit höheren Zinsen erlebt haben. Die kennen eigentlich nur die Nullzinspolitik. Die wissen gar nicht mehr, wie Wirtschaft mit steigenden Zinsen geht. Haus- und Wohnungsbesitzer sind ein weiterer Fall. Früher haben viele Japaner ja ihre Hypotheken zu festgelegten Zinsen abgeschlossen. Heutzutage sind 80% der Hypotheken mit variablen Zins. Das heißt, wenn die Zinsen hier steigen und die Hypothekenzinsen steigen, dann merken sie das gleich, haben gleich weniger Geld in der Tasche und dürften deshalb, so ist die Befürchtung, dann ihren Konsum drosseln. Es ist also ein sehr schwieriger Balanceakt, den die Notenbank hier zwischen Zinserhöhungen und Inflation zu gehen hat.
Also das heißt, ein ganzes Volk muss sich erstmal wieder an die Zinsen gewöhnen.
Nicht nur an die Zinsen, auch an die Inflation. Das ist ja auch etwas Neues. Japan steht wirklich vor einer neuen Epoche. Und diese notwendigen Anpassungen, die Lerneffekte, die werden sicherlich zu Spannungen führen. Und das besonders Besorgniserregende für viele Japaner dabei ist, dass keineswegs sicher ist, dass die Gehälter wirklich langfristig länger stärker steigen werden als die Inflation. Also viele fürchten dennoch, dass sich diese derzeitige Gehaltserhöhungsrunde nur als kurzer Trend herausstellt und nicht als langfristige Veränderung.
Herr Martin, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in Japans Geldpolitik.
Schöne Grüße aus Tokio.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Der US-Chip-Entwickler Nvidia hat gestern Abend auf seiner Entwicklerkonferenz GTC in San Jose seinen neuen KI-Superchip vorgestellt. Was der so kann, welche neuen Märkte Nvidia in den Fokus nimmt und was die Investoren sagen, das weiß unser Chip-Reporter Joachim Hofer. Hallo Joachim.
Servus Anis.
Ja, das neue Spitzenprodukt von Nvidia heißt B200. Lass uns mal direkt unter die Haube gucken. Was kann denn der neue Grafikchip?
Ja, der neue Grafikchip von Nvidia kann im Prinzip dasselbe wie der alte, nur schneller und mit weniger Energie. Und darum geht es in der Chipindustrie seit Jahrzehnten. Bessere Leistung für einen geringeren Preis und mit geringerem Ressourceneinsatz. Und das schafft dieser Chip dadurch, dass er aus mehreren Bestandteilen besteht, Anis. Und das ist der Clou an dieser Weiterentwicklung.
Ja, du hast den Vorgängerchip angesprochen, der hieß H100 und der hat schon $40.000 pro Stück gekostet. Und beim B200 hält das US-Fachportal Tom's Hardware sogar einen Endpreis von $100.000 pro Chip für möglich. Für welche Anwendungsfälle ist dieser neue Chip gedacht?
Ja, Anis, lass uns mal die Preise ein bisschen in den Hintergrund rücken, denn wir kennen sie nicht. Wir wissen nicht, was die Firmen dafür bezahlen. Und Microsoft nimmt diese Produkte massenhaft ab. Ich vermute, dass die weniger bezahlen, als wenn wir beide hingehen würden und jetzt ein GPU gerne hätten. Deshalb, das ist immer Verhandlungssache. Was kann aber Blackwell? Und Blackwell kann vor allem sehr schnell und sehr energieeffizient rechnen. Und das ist wichtig für die Rechenzentrumsbetreiber, die diese Produkte einsetzen. Es muss für die günstig sein, damit sie an die Firmen ihre Dienstleistungen möglichst günstig verkaufen können.
Und Blackwell, das ist quasi diese neue Plattform, auf der dieser neue B200-Chip von Nvidia läuft.
Richtig. David Blackwell, das war ein amerikanischer Mathematiker, der erste Farbige, der in die Akademie der Wissenschaften eingezogen ist. Eine Hommage an diesen Mann, der 2010 verstorben ist. Und das zeigt auch, dass Nvidia immer noch im Wesentlichen ein technikgetriebenes Unternehmen ist, das mit technischen Innovationen versucht weiterzukommen. Und diese ganze Entwicklerkonferenz, die hat ihren Namen ja deshalb Entwicklerkonferenz, weil sie sich an Techniker richtet. Inzwischen, muss man natürlich so sagen, ist es Nvidia ein wahnsinnig hochbewertetes Unternehmen. Viele, viele Menschen schauen drauf, aber wahrscheinlich geht es den allermeisten so wie mir in die Details. Oh, das ist schwer zu verstehen.
Genau, und CEO Jensen Huang hat ja auch zu Beginn seiner zweistündigen Keynote die Leute vorgewarnt und gesagt, Leute, das ist hier eine Entwicklerkonferenz, da geht es um Mathe, da geht es um Algorithmen, da geht es um komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge, nur falls jemand vielleicht vorher den Saal verlassen möchte. Ist, glaube ich, aber nicht passiert in dem Fall. Was mich jetzt auch in dem Zusammenhang interessieren würde, du hattest so ein bisschen die Konkurrenz angeschnitten. Kann Nvidia mit dieser neuen Blackwell-Plattform seinen technologischen Vorsprung, den es ja im Bereich der künstlichen Intelligenz zweifelsohne hat, deswegen steigt ja die Aktie auch von einem Rekord zum nächsten, gegenüber der Konkurrenz auch weiterhin verteidigen?
Also ich habe mir vorher die Analystenstimmen genau angeguckt und einige sagen, dass Nvidia damit immer noch ein, zwei Schritte vor der Konkurrenz ist. Und das liegt nicht nur an der Hardware, also an dem Chip, sondern das liegt auch an diesem Software-Ökosystem, das Nvidia in den vergangenen Jahrzehnten, muss man sagen, aufgebaut hat und in dem die wirklich einzigartig sind.
Ja, und wir kennen Nvidia vor allem als Chip-Entwickler. Da gibt es auch immer ein Missverständnis, ganz wichtig zu erwähnen. Nvidia baut nicht selbst eigene Chips, sondern die lassen sie bauen und die entwickeln eigentlich nur die Blaupausen dafür. Ne? Das muss man vielleicht, glaube ich, an der Stelle erwähnen.
Richtig, Nvidia ist, wie du sagst, ein Chip-Entwickler. Die haben das ganze Know-how im Haus, produzieren, tut die Chips im Wesentlichen der Taiwaner Auftragsfertiger TSMC, der einen Großteil der Prozesse im Haus hat, also von der sogenannten Frontend, wo die Scheiben bearbeitet werden, bis zur Verpackung der Chips, sind aber auch noch viele andere Firmen dran beteiligt in einzelnen Prozessschritten. Aber es war eine strategische Entscheidung von Nvidia, ganz von Beginn an auf eigene Fabriken zu verzichten. Und damit hat sich schon bei der Gründung in den 90ern, haben die sich unterschieden von Intel, dem großen Rivalen über viele Jahrzehnte, die konsequent auf eigene Fabriken Eigenfertigung gesetzt haben. Macht das Modell von Nvidia einfach, die Produktion ist günstiger für die, ist weniger kapitalintensiv.
Mhm. Nun ist es so, dass Nvidia sich in Zukunft nicht nur auf die Konzepte für neue Superchips konzentrieren will, sondern sich auch deutlich breiter aufstellen will, was das eigene Geschäftsmodell angeht. Welche neuen Märkte sollen denn erschlossen werden?
Also es ist tatsächlich so, Anis, dass der Gründer, der Jensen Huang, schon seit Jahren immer wieder auf andere Märkte geguckt hat. Und tatsächlich lag er auch nicht immer richtig damit. Er hat schon vorhergesagt, dass wir heute alle in autonom fahrenden Fahrzeugen sitzen würden. Und da lag er grandios mit falsch. Er investiert seit Jahren in die Autos mit relativ bescheidenem Erfolg. Aber
Elon Musk hat ja entsprechend das auch schon oft versprochen.
Ja, genau. Ja. Elon Musk verkauft aber auch Autos und das ist ja nicht unerfolgreich. Für Nvidia spielt das Autogeschäft bislang eine recht kleine Rolle. Aber was das Unternehmen macht, sind natürlich Branchenlösungen anbieten, etwa für das Gesundheitswesen. Sie bauen Supercomputer für die Pharmaindustrie. Und gehen da sehr genau auf die Kunden ein. Aber machen wir uns nichts vor, das sind jetzt keine Lösungen für den Edeka um die Ecke, sondern wir sprechen da tatsächlich immer noch von Anwendungen, die sehr, sehr rechenintensiv sind und von Supercomputern, die auch sehr teuer sind.
Ja, also der Fokus geht natürlich Richtung Unternehmenskunden und dann auch nicht Richtung Mittelstand, sondern eher noch größere Unternehmen.
Richtig. Und das darf man auch nicht vergessen. Nvidia macht einen Großteil seines Umsatzes mit den Tech-Riesen, mit Microsoft, mit Amazon, mit Google, Firmen, die riesige Rechenzentren betreiben und ihnen momentan, fairerweise muss man das sagen, auch diese Chips aus der Hand reißen.
Ja, und das begeistert natürlich auch die Investoren. Die Aktie hat ja innerhalb eines Jahres um mehr als 240% zugelegt und ist mit ein Grund für die aktuelle Rallye der vergangenen Wochen. Also dieser ganze KI-Hype, der KI-Boom, der elektrisiert die Anlegerinnen und Anleger. Ist da jetzt noch Luft nach oben nach der Vorstellung dieses neuen Superchips?
Also du hast gesagt, der Kurs ist wahnsinnig gestiegen, allein dieses Jahr knapp 80%. Aktuell liegt die Aktie etwa 2% im Minus heute. Das liegt daran, dass die Ankündigungen nicht allzu überraschend waren. Aber wenn man den Analysten glauben darf, dann ist noch enorm viel Potenzial. Die sagen bis zu 50% Kursplus ist da in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren noch drin. Und das auf diesem fantastischen Niveau. Wir dürfen nicht vergessen, so hoch ist die Bewertung gar nicht, wenn man anguckt, was da noch für ein Potenzial in dem Unternehmen steckt und vor allem auch, welche exorbitant hohen Gewinne Nvidia erzielt. Also ich glaube schon, dass diese Aktie noch Potenzial hat, ja.
Ich glaube, im Moment gibt es keinen einzigen Analysten, der diese Aktie verkaufen würde.
Ja, das Gegenteil ist sogar der Fall. Die Analysten haben ihre Kursziele nochmal drastisch nach oben geschraubt, einfach weil die bestehenden Kursziele schon erreicht waren. Nun wissen wir alle, dass die Analysten tendenziell eher ein bisschen zu positiv sind. Bei Nvidia war das allerdings nicht der Fall die letzten Monate und Jahre. Aber es gab auch immer wieder in der Vergangenheit starke Einbrüche und die gab es dann zuletzt mal im Branchenabschwung der Chipindustrie während der Pandemie auch bei Nvidia.
Ja, und man muss auf jeden Fall sagen, die Erwartungshaltung ist so riesig, dass der Aktienkurs schon dann fällt, wenn, wie jetzt bei der Entwicklerkonferenz, einfach nur die Sachen vorgestellt werden, von denen vorher alle ausgegangen sind, dass sie vorgestellt werden. Also wenn nichts noch on top kommt, dann sinkt schon die Aktie sozusagen.
Genau, andererseits ging es ja neulich vor drei Wochen bei den Quartalszahlen auch richtig und steil nach oben, die dann doch deutlich besser ausgefallen sind als erwartet. Und vor allem die tolle Prognose, die der Jensen Huang damals abgegeben hat.
Genau, und von Asien bis in die USA stiegen auch die ganz breiten Indizes im Zuge dieses ganzen KI-Hypes. Vollständigkeit halber zum Schluss vielleicht noch die Frage, was macht eigentlich die Konkurrenz? AMD hat mit Microsoft ja auch einen recht prominenten Kunden für sein Konkurrenzprodukt MI300.
Ja, das stimmt schon. AMD ist wahrscheinlich, wenn man von den Rechenzentren spricht, der mit Abstand wichtigste Wettbewerber. Es gibt aber noch in zwei anderen Feldern Konkurrenz für Nvidia. Das ist auf der einen Seite die Großkunden, Microsoft, Amazon, Google, Meta, die eigene Chips entwickeln für ganz spezielle Aufgaben in ihren Rechenzentren und dadurch in gewisser Weise Nvidia ersetzen können. Und wir haben draußen Dutzende Startups, die alle versuchen, Nvidia anzugreifen und vielleicht nicht morgen, aber übermorgen vom Thron zu stoßen. Und sie greifen Nvidia in der Regel genau dort an, wo die ihren Schwachpunkt haben. Das ist nämlich im Stromverbrauch. Die Nvidia-Chips verbrauchen irrsinnig viel Strom und da kann man die packen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was die Nvidias dieses Jahr, was dem Jensen Huang dieses Jahr Kopfschmerzen bereiten müsste. Eher in der Zukunft.
Ja, alles noch Zukunftsmusik. Joachim, dir vielen Dank für diese aktuelle Note.
Gerne, Andes. Jederzeit wieder.
Und das war's auch schon wieder von uns. Schicken Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Mich erreichen Sie übrigens auf Instagram und LinkedIn unter anis.michijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Florian Pape und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.